herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web mit dem Mann mit dem längsten und allerneuesten Ständer, Simon Mallow.
Was zum Teufel? Was zum Teufel ist das denn? Ich freue mich auch, dich zu sehen, Lukas.
Ja. Ja. Ist für mich was Neues. Irgendwie hat Zoom die letzten Wochen immer kein kleines Bild von dir mitgeschickt. Also ich musste dich immer auf Vollbild machen oder sah nichts von dir, wenn ich den Bibeltext auch noch online hatte. Quasi die Wahl zwischen Simon oder Bibel. Und dieses Mal sehe ich dich tatsächlich. Liegt wahrscheinlich eine neue Grafikkarte. Die macht irgendwie hier alles ganz wunderbar.
Cool. Ja.
Andere Fehler treten nicht mehr auf, dafür treten andere auf. Immer wunderbar. Windows-PC-Systeme, einfach geil.
Ja, voll geil, ne? Grafikkarten, ja, da wo es welche gibt, da gibt es auch Bilder.
Wo es welche gibt, ja, das ist in diesen Zeiten wirklich schwer, das ist sehr ungleich verteilt. Simon, willst du uns noch kurz über den Ständer-Joke aufklären oder wollen wir das dabei einfach belassen?
Lukas, schick mir einen Ständer zu.
Das wird immer besser. Einen brandneuen.
Ja. Ja.
Der ist frisch gespannt sozusagen.
Ja. Mit männlich, weiblich und so.
Ja. Genau.
Dazu.
Simon dachte, er bräuchte ein männlich-männlich-Kabel. So ist der Chauvinist.
Oh Mann, ey. Weißt du, wie kommt man denn aus sowas raus? Ich glaube, ich lenke mal ab, indem ich kurz erzähle, was für ein Bier ich habe.
Mach doch. Ich dachte jetzt irgendwie sowas, weiß nicht, wenn man so in den 60, hier so 16-jähriges Gelaber macht, macht man ein erwachsenes Thema draus. Nee, wird gleich ja, zum Thema des 17-Jährigen vielleicht, das Bier.
Ja, aber ich habe kein Bier für 17-Jährige, weil das können die sich gar nicht leisten. Ja. Das muss man einfach sagen.
Da bin ich jetzt gespannt.
Rügener Inselbräu. Ja. Das ist das East Coast IPA. Da steht drunter seltenes Bier. Da muss ich immer lachen, weil ich immer denke, soll mir das sagen, jetzt musst du unbedingt das kaufen, weil sonst wird alles, aber keine Ahnung. Ja, aber schön eingewickelt in ein Papier. Ich habe hier oben schon mal das aufgemacht. Das ganze Ding ist ummantelt mit einem Papier und da ist ein alter T1 VW-Bus drauf mit so fancyen Aquarellfarben. Ja, und das öffentlich ist.
Ja, das habe ich schon mal gesehen. Das sieht so ein bisschen aus so quasi zu Zeiten der Prohibition, wo man das Bier in die Pappschachtel getan hat, nur halt mit Fail, weil jemand es halt draufgemalt hat, was drin ist.
Genau. Und jetzt werde ich mir dieses IPA gönnen. Es hat ja hier 5,6 Umdrehung, sagt man ja.
Mal gucken, was jetzt passiert. Ja, bring, bring. Jetzt brauchen wir diese Sounds von Asterix und Obelix.
Oha.
Aha.
Da verstehe ich, warum es 2016, 2017 und 2018 zweimal das weltbeste Bier wurde. Und zwar in den Londoner World Beer Awards. Na, nicht schlecht. Es schmeckt.
Echt? Das? Ja. Das, dieses Rügener Gebräuder.
Rügener Inselbräu. Ich glaube, wenn sie es nicht in Papier eingewickelt hätten, dann wäre das wahrscheinlich die olle braune Pulle mit irgendeinem so Sophie in der Ecke. Aber cool. Wirklich leckeres Bier. Könnt ihr kaufen. Ja, trinke ich gerne.
Schon ganz geil, dass da drauf steht. Seltenes Bier. Das hat sowas von, weißt du, wie so Dönerladen oder was haben wir hier so, sag mal schnell, hier, Krog, noch besser. Ja, neuer Laden steht Established 2020 dran. Ja, ESD 2020. Wo man so denkt, ja, richtig, mit Sinn für Geschichte.
Ja.
Ja, so.
Genau. Ist so ein bisschen, ist es, aber das früher, Bier ist wirklich gut.
Früher fing man irgendwie mit 10 Jahren oder 20 Jahren an seinen Laden dran zu schreiben, dass der schon Geschichte hat. Heute macht man das nach dem ersten Tag. Nee, vor dem ersten Tag kommt es erstmal in cool gestaltetes Band. Grafikkrams rein.
Naja, muss man ja auch in so einer Zeit, in der wirtschaftlich alles total unsicher ist, ein Laden, der länger als einen Monat hält, ist schon gut, glaube ich.
Offenbartcast, bärtigster Biblecast im Web seit 2017.
Ja, wir sind auf jeden Fall schon Kulturgeschichte, würde ich sagen.
Wir waren schon Kulturgeschichte, als wir noch in unserer Küche zusammen saßen.
So sieht's aus, ja. Wir haben sie quasi nur ans Licht gezerrt.
Ja, also wir sind quasi an sich schon geschichtsträchtig und wir haben geworfen.
Mein Gott.
Meine Güte. Apropos Gott, das ist ein super Stichwort, Simon. Wollen wir ein bisschen der Bibel lesen?
Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ich lese mal drei Verse heute aus Apostelgeschichte 10. Es fängt meistens von vorne an, müsst ihr euch selber denken, was ich da vorlese.
Ja, wir drücken alle die Daumen.
Es war aber ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius. Ein Hauptmann der Kohorte, die italienische genannt wurde. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Der hatte eine Erscheinung um die 9. Stunde am Tage und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten. Der sprach zu ihm: Cornelius.
Ja, dieser Text aus Wali ist dieses Mal schon verboten gut.
Ja. Ist ja eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel, Lukas.
In der Bibel im Allgemeinen, ne?
Ja.
Die, also genau, also
ich kann es sagen, ich habe alles gelesen. Du auch? Nein, ja. Nicht die drei Verse, sondern das ganze Kapitel. Aber
ach so, ich dachte dann dieser Vers 3.
Ja, das bewegt mich immer so.
Und zur Begründung führe ich an, ich liebe den Namen Cornelius.
So sieht's aus. Ja, auch schöner Name ist es. Hm?
Ja, herzliche Grüße an Cornelius da draußen. Ich kenne mindestens zwei.
Sagt man dann eigentlich Corneli, wenn es da mehrere sind?
Ja, ich finde es irgendwie Cornelius, Cornelius ist das U-Deklination. Ich bin ja immer eher beim Griechischen, ja. Ich finde Cornelioi klingt lustiger, aber es ist halt kein griechischer Name.
Richtig, und deswegen hast du dich jetzt grenzenlos lächerlich gemacht und alle lachen über dich.
Ja, die deutsche Version wäre Corneliusse, Cornelinüsse.
Killiussens.
Wie auch immer, das tut alles nicht zur Sache. Also, mein Freund, wo waren wir denn letzte Woche?
Ja, in der letzten Woche, da ging es ja um die Auferweckung der Tabitha. Tabitha, eine Frau, die im, wo lag, hat sie nochmal gelegt? Im Joppe, ne? Die in, oder wo war das denn? Lüder?
Ja, in Joppe, oder Joppe? Bei hier, wo heute Tel Aviv und so, Jaffa.
Genau, da hat die gelebt und ist dann aber blöderweise verstorben. Und einige Leute haben sozusagen darauf hingewiesen, hey, Petrus, du hast ja hier Leute geheilt, du hast ja schon ziemlich viel coole Sachen gemacht und Leute halten sich ja an dir fest und werden gesund. Komm doch mal vorbei und hilf uns, denn wir mochten die Frau doch sehr. Und als er dann da ankam, in dem Haus der Frau, was beschrieben wird als zweietagig, würde ich sagen, minimal und wahrscheinlich auch nicht höher, waren da mehrere Witwen. Die trauerten sehr lautstark und haben dem Petrus die Kleider gezeigt, die sie gemacht hat, wo wir davon ausgegangen sind, vermutlich hat die sich engagiert, ja, zusammen mit den Witwen, um den Witwen zu helfen. Wir wissen nicht, ob sie auch Witwe war, wir haben es ein bisschen vermutet. Naja, wurscht. Ja, Petrus schmeißt die also raus aus dem Raum, die Witwen, und belebt die nette Tabitha wieder, die sich dann auch gleich hinsetzt und sagt, hi. So, und das war das Ende vom Lied. Ja, tolle Sache. Und jetzt, was passiert als nächstes? Szenenwechsel, und zwar ein harter.
Wie du die ganze Diskussion darüber verschweigst, was das jetzt soll mit dieser Heilung und sowas. Naja, gut. Aber ist ja deine Entscheidung, das ist ja dein Rückblick. So, also, genug mit der Witwe. Es war aber ein Mann.
Diesmal ein Mann. Ja. Ja,
genau. Es war ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Kohorte, die Italische genannt wurde. Du hast Italienische gelesen, Simon? Die Italische.
Ah! Tja, kann er auch nicht mehr rausschneiden, der Fehler bleibt jetzt für immer erhalten.
Ja, ist halt so. Ja, oder Jones schneidet es so rein. Und
oder geil, oder genau, Jones sagt Lukas einfach nur Italische
Lukas,
rüber. So.
Lukas Stimme rein, zack.
Geil, ja, finde ich gut. Genau, also ist der Hauptmann eine Kohorte, wenn es jemand interessiert. Eine Kohorte, das sind so, ist innerhalb einer Legion eine Truppe von so knapp 170 Leuten.
170?
Also vielleicht die, 160.
Ja, genau. Ja, ja, genau. 100. Ist das nicht einfach eine Hundertschaft? Dachte ich immer so.
Nee, die Zahlen waren in der römischen, also im Römischen Reich wurden Zahlen ein bisschen anders, also Größenordnungen ein bisschen anders gemacht.
Also das ist,
weißt du ja selber, wurde ja nicht in Zehnerschritten großartig.
Ich habe gerade so eine Pulp Fiction-Assoziation, wo sie sich dann über das metrische System austauschen. You know what they call a quarter pounder in Paris? They call it Royale with Cheese.
Ja, geil, ne? Oh,
ja, herrlich. Kriegen wir jetzt wieder Ärger wegen Zitaten? Naja, merkt keiner, ne?
Also ja. Der war Hauptmann von einer ziemlich großen Kampftruppe. damit konnte er schon was machen. Und wie wurde der also bezeichnet? Aber du willst bestimmt im ersten Vers noch bleiben, Lukas. Ich bin schon im zweiten.
Du hast die Versauswahl heute ausgewählt. Du darfst auch gerne bestimmen, wie wir hier darüber reden. Und am Schluss sage ich, halt.
Da muss ich noch einen 20-minütigen Fahrerdialog dranhängen. Naja, also, ne? Und der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus. Das ist total spannend. Geht es, also wenn man das so liest, dann denkt man sich so, okay, will denn der Autor von der Apostelgeschichte sagen, der war gottesfürchtig zu JHWH, also zu Jahwe, oder zu wen? Um wen geht's hier? Wahrscheinlich schon, ne? Und da fragt man sich doch aber, wieso?
Wieso ist er gottesfürchtig? Warum soll das nicht sein?
Oder ist er gottesfürchtig so all, also weißt du, so super liberal, wie es halt die Römer waren, gottesfürchtig? Ich glaube ja, er war gottesfürchtig gegenüber Gott, aber warum, frage ich mich schon.
Naja,
also die Vermutung, die glaube ich ja irgendwo in meinem alten Kopf hinten drin steckt, war, der war bei der Kreuzigung dabei. Und hat sich da im weitesten Sinne bekehrt, aber es ist so eine wilde Geschichte.
Alter, Theorie,
das kann nicht stimmen, Mann. Das kann einfach nicht stimmen.
Was für krasse Voraussetzungen deine Theorie hat. Ich schwör. Also,
du
guck.
Arsch, Alter.
Was denn?
Ja, komm, pack mir dein Bibelwissen aus. Nee, dein Theologenwissen. Komm.
Pack dein Theologenwissen aus. Nee, also das Wort gottesfürchtig. Also gab ja richtig die Gottesfürchtigen als stehenden Begriff für Leute, die griechisch oder römisch waren und sich an der Synagoge mitbeteiligten und das Gemeindeleben mitlebten und das gottesdienstliche Leben. Die hatten nicht die gleichen Rechte wie die Synagogenmitglieder, die Juden, aber sie durften auch sich dem Gott Israels nähern. Auf ihre Weise bestimmten Regeln unterliegend, und das waren die Gottesfürchtigen. Und wenn ich das hier so lese, der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, dann sehe ich das klar aus einer Perspektive, aus einer grundlegend jüdischen Perspektive. Und er ist halt einer von den Leuten, die sich für diesen jüdischen Glauben interessieren, die ja so einer von den wenigen, die über den Tellerrand zu schauen, offensichtlich in der Lage sind und neben dem Staatskult sich sehr offensichtlich persönlich interessieren für diese kleine Gruppe von Gläubigen, denen er, weiß nicht, wahrscheinlich erst als Hauptmann dieser Kohorte begegnet ist.
Und das ist total spannend, weil der muss doch eigentlich in Loyalitätsprobleme kommen, wenn er ganz ernsthaft eigentlich ein Hauptmann von der Kohorte ist, also wirklich ein Römer, der kämpft und dann mit diesem einen Gott in Kontakt gerät, der quasi auch ganz stark inhaltlich das Römische Reich nicht akzeptiert.
Naja, aber guck mal, jetzt guckst du dir nochmal den ersten Vers an, den du ja so locker flockig einmal übersprungen hast. und schaust nochmal, wie seine Kohorte heißt.
Die italische.
So, was sagt uns das jetzt?
Ich habe keine Ahnung, Lukas.
Ja, das siehst du, und wenn man keine Ahnung hat, dann ist es immer gut, mal drüber nachzudenken. Und jetzt habe ich da auch schon mal drüber nachgedacht, und man kann dazu auch was lesen, und dann gibt es einen Hinweis darauf, es ist ja nicht die italienische, sondern die italische, und es ist ja keine, also ich meine, warum sollen römische Truppen heißen sozusagen, ne? Deswegen bin ich stutzig geworden. Und es gibt die Vermutung zumindest, dass es sich um eine Kohorte von freigelassenen Sklaven handelt. Also Leuten, die in Rom, im Römischen Reich, als Sklaven festgehalten waren, die nun also ihren Entlassungsbrief, ne, wie Dobby die Socke bekommen hat, gekriegt haben und dann frei wurden und sich dann zusammengeschlossen haben zu einer Kampftruppe, beziehungsweise sich der Kampftruppe angeschlossen haben, weil gutes Verdienst und so, ne, Anerkennung,
ja, klar, genau.
Etc.
pp. Römische Soldaten haben Vorteile wie, ich würde behaupten, französische Legionäre heute.
Ja.
Also Soldaten der Fremdenlegion.
Ja, ja, ja. Daran muss ich auch denken.
Die halt Privilegien bekommen, ja, die Privilegien bekommen als Fremde, aber dann, weil sie den Staatsdienst vollziehen, Privilegien erhalten, Gelder, Namen und im Zweifel auch die Staatsbürgerschaft, wenn sie wollen. Und ich glaube, das ist natürlich so, ne? Im Römischen Reich hast du echt viele Vorteile. Du bist am Ende der gesicherte Mittelstand, wenn du deinen Wehrdienst oder deinen Soldaten, deinen Kriegsdienst geleistet hast. Und das gilt natürlich auch, und das ist ja das Schöne an dem Römischen Reich, es gilt für alle, die irgendwie da drin sind. Und wenn das also ehemalige Sklaven waren, was ich total spannend finde, natürlich ist das deren beste Aufstiegschance im Römischen Reich, dem Römischen Reich als Soldat zu dienen. Macht total Sinn.
Klar. Ja, also haben wir Cornelius vor uns, den Leader of the All Italian Slaves, Ex-Slaves Cohorti. Und so, das heißt, der Typ hat schon immer zu tun mit den unterschiedlichsten Leuten, weil die Sklaven, die kommen ja irgendwo her. Also,
ja, das multinational quasi.
Genau, das ist eine internationale Truppe. Und das sind Leute, die auch was wollen, ja, also die sich jetzt verpflichtet haben, weil sie was wollen. Und so, da wird er bestimmt auf spannende Leute treffen. Und vielleicht ist er in diesem Kontext schon auf Juden getroffen. Das kann gut sein, ne? Dass er eben auch jüdische Sklaven dort gehabt hat. Vermute ich mal. Abgesehen davon, dass er natürlich in Caesarea, ja, ist ja nun schon in der Levante, ist nun schon da, wo auch die Juden durchaus ihre Synagogen haben. So, also ein Typ, der grundsätzlich beruflich relativ weltoffen sein muss, weil so eine Kohorte musste ja führen. Ja, und das geht, wie wir wissen, nicht nur durch autoritatives Handeln, sondern eben durch auch sich kennenlernen, einlassen auf die Kulturen, die da herrschen und gucken, wie man die miteinander managt. Also der muss da schon richtig interkulturelle Arbeit machen, würde ich sagen.
Ja, die muss ja zusammenarbeiten lassen, die müssen zusammen funktionieren als Einheit, was ja gerade in der Legion das wichtigste Ding ist, die Einheit. Ja. Ist ja nicht, wie man sich das so vorstellt. Ich weiß nicht, wie viel weißt du denn da so rüber, über römische Kriegsführung?
23.
Okay, ja, naja, gut, also fassen wir es kurz, das ist total wichtig, die funktionieren als Einheiten, wo jeder genau wissen muss, was er zu tun hat, das haben wir heute ja immer noch so, das gab es aber in der Zeit nicht so oft, das hatten die Griechen so ein bisschen, rat mal, wo es die Römer herhaben, von den Phalanxen, ne? Die quasi Vorgängereinheit nach der Legion, die Legion ist quasi die Weiterentwicklung einer Phalanx und die haben das perfektioniert. Und das hat sehr gut funktioniert, das wissen wir. Diese Leute müssen halt sich aufeinander verlassen, ohne dass man Zweifel an der Aufmerksamkeit des anderen hat. Was bedeutet, die müssen sich auch alle wirklich gut kennen. Das ist immer der Größe. Das ist übrigens, was die Römer auch schon damals wussten, was viele Gemeinden heute nicht wissen. Wie funktionieren Größen? Ja. Und eine Kohorte ist tatsächlich...
Sind wir wieder beim Ständer.
Nee, aber eine Kohorte ist tatsächlich die Größe, die ein Einzelner leiten kann. Weil diese Person kann alle kennen und alle können sich untereinander kennen. Das ist ein total wichtiger sozialer Aspekt, wie sowas funktioniert. Ja, Managementsystem technisch ist es, man sagt, glaube ich, eigentlich bis zu 200 Menschen können durch eine Person angeleitet werden, wenn die persönlich stark ist. Ja, was ja in diesem Fall wahrscheinlich der Fall ist. Und auch hier geht wieder was auf. Ja, und der Cornelius ist also eine Führungspersönlichkeit, der ist weltoffen, der spricht wahrscheinlich zig Sprachen, hat zig Religionen kennengelernt und hat einfach wahrscheinlich eine total coole Truppe. Wenn ich so mal nachdenke, da war bestimmt ein ziemlich krasser Haufen. Aber gut.
Ich spüre so ein bisschen so Verlangen bei dir, da mitzuwirken.
Ja, ein bisschen Bock schon so, ne?
Also, das steckt denke, schon ne? auch in dir, ne?
Ja, das träume ich schon ein bisschen.
Also was haben wir jetzt gelernt? Ja, Cornelius ist genau an der richtigen Stelle mit seinen Fähigkeiten hier offensichtlich. Und was haben wir nebenher gelernt? Tja, Kirchengemeinden sind bei 200 Leuten pro Pfarrperson gedeckelt. Ja? Die Illusion, 2500 Leute zu versorgen, also quasi ja, 2,5 Legionen, ja, kann gar nicht aufrechterhalten werden.
Außer den einen oder anderen Leiter. Ja.
Dann müsstest du deinen Pfarrer oder deine Pfarrerin ja wohl zur Generälin machen, wa? Und dann bräuchst du noch ein paar Hauptmenschen.
Majore, glaube ich, sind es.
Majore.
Na gut. Oberst. Ja. Wurscht, da kenne ich mich nicht ganz so stark aus.
Das ist doch, ist ja auch mal, das vertiefen wir jetzt nicht, aber das nehmen wir mal als Frage mit, ja? Liebe Pfarrerinnen und Pfarrer, seid ihr Hauptmenschen, Hauptmänner, Hauptmännerinnen, Hauptfrauen oder Majore, Majoren, Obersten, Obersts, Ja, denk mal drüber nach. So, zurück.
Geil, Alter. Ja, ja, das ist geil, wenn jetzt einer aus Hamburg sagt, ich bin Admiral.
Sehr gut. Ja, dann ist aber immer noch die Frage, ob...
wenn jemand, ich bin Admiral, sagt, dann hat er eh
verkackt. Was für ein Admiral? Flottillenadmiral? Rear Admiral? Das habe ich mal nachgelesen. Das finde ich, den Heckadmiral, wie nennt man das im Deutschen? Rear Admiral. Dass diese Rangbezeichnung, die ja nun gar nicht immer im Schiffsverband herrschen, sondern auch, wenn man in den Bürogängen ist sozusagen, ne? Sich aber so festmachen daran, wo mal der Admiral früher in einem Flottenverband gesessen hat. Naja, anderes Thema. Ja, da kannst du mal drüber nachlesen. Kennst du mich mit Admirälen, kennst du dich nämlich offensichtlich nicht aus. Blablabla.
Ich bin halt die harte Landratekeule.
Echt, du bist ja Hillbilly.
Ich komme nur auf das Heer klar. So ist es halt.
Also, unser Freund Cornelius, ja, der war nicht nur ein Kämpfer, ja, sondern da kriegen dann manche wieder den Husten und sagen, was, wie geht denn das? Wie kann man denn fromm und gottesfürchtig sein und gleichzeitig Kommandant einer Armee? Aber es geht hier offensichtlich.
Obviously.
Und
ich habe meine Hausarbeit über, ob man als Christ in den Krieg ziehen darf, geschrieben. Ich hab hier drauf sogar Bezug genommen.
Ja, und was hast du für eine Note bekommen? Hast du eine Note bekommen?
Ich habe eine Note bekommen, ja. Es war tatsächlich ein A.
Oh.
Also es war eine Schweizer Hochschule und die gehen mit dem Machen des Alphabetischen wie in den USA. Es war ein A, also eine 1, also 15 Punkte.
Wow, wow. Ja, freut mich für dich nachträglich.
Danke.
Also, man kann sich richtig vorstellen, der Conny, ja, der ist ein Typ, den mögen die Leute. Der ist mit allen, der spricht alle Sprachen, der verbindet die Leute und der kann auch mal richtig hart sein. Im Autoritätsfall zieht der das Ding durch, aber seine Mannen folgen ihm, weil sie wissen, er meint es gut mit ihm, er ist für sie da und nicht nur für sie, sondern auch noch für das Volk. Wenn er jemanden sieht, der was braucht, dann gibt er Almosen. Bettler wissen genau, wo seine Adresse ist. Ja, und er betete immer zu Gott. Das finde ich fast schon krass, ein bisschen putzig, oder? Ich meine,
krasser Dude.
Ja. Das hat er halt immer gemacht.
Ja, also quasi immer, wenn du dich nicht mit ihm unterhalten hast, also sofort wieder ins Gebet versunken.
So. Mit wem sprichst du gerade? Ach so, gerade mit Gott. Und was mit dir jetzt? Brauchst du Almosen?
Ja. Ja. Ja, okay. Ja, krasser Typ. Ja, krasser Typ. Also der auch liquide ist, um auch wirklich sich an die Bevölkerung zu wenden. Also muss man auch sagen. Ich glaube, der hat schon viel hergegeben. Der war wahrscheinlich wieder auch einer dieser Leute, die so ein bisschen deswegen auch da waren, weil sie dann eben auch benutzt wurden von der römischen Armee und vom römischen Kaiser, um ein bisschen Frieden zu halten. Ja.
Aha.
Weil, weißt du, das ist ja nicht ungefähr, solche Typen. Den kannst du im Inland echt nicht brauchen, weil er einfach viel zu kunterbunt ist. Deswegen schickst du ihn nach Caesarea. Ja? Ah, aber da ist er richtig gut eingesetzt. So. Weißt du, da macht er nichts. Da macht er nur gute Dinge für das Römische Reich. Das ist schon ganz, der ist nicht zufällig da.
Er ist Ambassador.
Ja.
Ja. Genau. Und jetzt passiert aber was. Er hat nämlich ein Hirngespinst. Ach nee. Eine Erscheinung.
Ja, deine Erscheinung, ja. Am der 9. Stunde des Tages, das ist 9 Uhr morgens, glaube ich, ne? Oder es könnte auch 9 Uhr abends sein, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist abends. Und zwar ist es da wieder an der, die Briten benutzen ja diese Zeitrechnung bis heute und ich glaube es, was waren es, Postmedien und was war das, wofür stand das AM? Weißt du das, Lukas?
Hä? Antimeridien.
Du googelst schon, du googelst schon, um hier gleich
in zu kommen.
Genau, und der Tag ist PM. Richtig?
Ja, nee, also vormittags ist AM und nachmittags und abends ist PM.
Ja, aber...
Weil Meridian ist ja Mittagsstunde quasi, 12 Uhr. Es ist nachmittags.
Hast du das jetzt die ganze Zeit gegoogelt? Und ich habe es nur aus meinem Wissen versucht zu extrapolieren und du kommst mit irgendeinem Google-Scheiß?
Nein, nicht mit irgendeinem Google-Scheiß. Ich habe in meiner Bibel nachgeguckt.
Toll.
Was denn?
Naja, also, ist okay.
Du weißt doch, wann Jesus gestorben ist.
Ja, stimmt. Das ergibt Sinn.
Um die 9. Stunde. Das musst du nochmal nachgucken, war ich mir ganz sicher. Also der Tag nach der Zeitrechnung, die die Bibel hier zugrunde legt oder die da zugrunde gelegt ist, beginnt, wenn ich mich recht erinnere, um 6 Uhr unserer Zeit. Ja, das heißt, von 6 bis 7 ist die erste Stunde. Ja, und wenn du dann die 9. Stunde hast, dann hast du 15 Uhr. Deswegen findet Karfreitag der Gottesdienst zur Sterbestunde um 15 Uhr statt. Und wenn du jetzt hier, es gibt nämlich auch noch, das wollte ich nochmal nachgucken eben, es gibt ja auch noch das Gleichnis von den Tagelöhnern da, wo Jesus dann sagt so, und dann gehen sie da auf den Markt und wollen irgendwie einen Job finden und am Schluss beschweren sich alle, dass die Leute, die zur 11. Stunde gekommen sind und nur eine Stunde gearbeitet haben, ja, von 17 bis 18 Uhr, dass die auch noch genauso viel bekommen wie die anderen. Und wir haben es ja hier nun zu tun mit der 9. Stunde. Und das ist genau die Todesstunde Jesu sozusagen, also 15 Uhr herum.
Okay, also nachmittags. Nicht abends.
Nein.
Da gibt's Sinn. Genau. Und
aber
dann,
schon Postmeridium.
PM, genau. Ne? Daher kommt es vom Römischen Reich immer noch. Total witzig. Genau. Und dann erscheint ihnen ein Engel.
Ja,
so, und, er sah ihn deutlich, das ist auch witzig. Deutlich. Ja, dann, nicht nur so verwischt oder so, oh, ich habe zu viel Wein getrunken, weiß nicht. Ja, könnte, weiß ich nicht. Ich glaube, sondern der war sich so sicher, dass er wahrscheinlich auch einen Namen später noch zum Lukas gesagt hat: Du, ich habe das deutlich gesehen.
Ja. Warum kriegst du denn jetzt schon wieder so eine württembergische Stimme?
Egal, es ist deutlich ein Engel Gottes bei sich eintreten. Und der hat den festen Spruch drauf. Er nennt ihn Cornelius.
Conny, alter Toll. Socke.
Conny. Ja? Sagt er, hey, du, Gabriel?
Nee, das, wie er antwortete, das kriegen wir nächstes Mal mit. Ja, jetzt wissen wir ja, wie du geantwortet hättest, Simon.
Echt? Du weißt das besser als ich, das weiß.
Du hast ja gesagt, du hättest Gabriel gesagt. Aber mal auf den Namen tippen.
Ja,
so, weil das ist ja so, ne? Wenn der Simon überrumpelt wird, dann will er sofort wieder die Oberhand gewinnen und denkt sich, oh, ich muss den Namen des anderen auch kennen.
Handlungsfähigkeit ist alles. Genau.
Und es ist auch einfach unangenehm, wenn der andere mehr weiß als du, ne? Also wir hatten es ja letztes Mal schon vom Namen, ne? Dass der Name ausgesprochen wird. Und das ist nochmal was anderes, wenn dich jemand beim Namen anspricht. Deswegen habe ich in meinem Nebenjob, wo ich ja für so ein psychologisches Institut beim TÜV gearbeitet habe, immer versucht, mir den Namen der Leute zu merken, weil es was anderes ist, wenn du am Schluss von einem Gespräch, wo jemand gerade unzufrieden ist, sagst, Herr Meier, wir kriegen das hin, bis bald. Als wenn du sagst, ja, wir rufen zurück.
Ja, ist schon so.
Ja, und damit hätten wir hier diese spannenden drei Verse, Simon, die du heute ausgesucht hast. Hier
Wahnsinn.
Schon der, unglaublich. Hier unter 30 ja. Minuten.
Unter 30 Minuten? Mensch, Leute, ich
wir
weiß.
Wir können es noch.
Stimmt, so fing es mal an. Mach keine Folge länger als 30 Minuten.
Nee, so fängt es nicht an. Das haben wir gesagt, ob wir mal auf 30 Minuten reduzieren sollten. Und dann gab es Leute, die sagten, ja bitte. Und dann gab es andere, die sagten, was? Warum? Ohne Not, sie steigen in den Hauptbahnhof ein. Und so.
Gut, dann das ist das.
Ja, jetzt haben wir es wenigstens noch, hoffentlich, nee, Jones schneidet, jetzt sind wir noch nicht über 30 Minuten. Ach, man muss es aber nicht länger ziehen, dann ist es, wie
richtig.
Simon schon sagte,
das Ende.
Und damit wir auch unter den 30 Minuten bleiben, sage ich mal, macht überall anklicken, wo es geht. Ja, immer auf Plus, Herz, folgen, alles, tschüss. Ich bin raus, ich trinke noch ein Bier. Und dann,
ja, war schön mit dir gewesen, Simon. Bleib fertig.